Ich begrüße Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer vierten Folge von Herzensgeschichte. Darin begleiten wir den 38-jährigen Kardiologen Christian auf seinem Weg zu einem neuen Herz. Der junge Familienvater stand bis vor rund 2 Wochen auf der Liste für ein Spenderherz. Nun wurde ihm erfolgreich ein neues Organ transplantiert. So meine wichtigste Frage, lieber Christian, wie geht es dir?
Die Frage ist schwierig, weil man traut sich fast gar nicht zu sagen. Es geht eigentlich den Umständen entsprechend relativ gut. Es sind noch so die Medikamente, die jetzt eingestellt werden, die mich so ein bisschen beeinträchtigen in dem Sinn. Schmerzen habe ich zum Glück wenig bis keine. Und die Wunde verheilt auch sehr schön momentan. Also eigentlich ein sehr zufriedenstellender Verlauf.
Nach 2 Wochen bereits, oder? Wie lange musst du noch hier im Spital bleiben?
Der Plan ist jetzt dann so, dass ich bis Montag noch, also bis sind so ungefähr dann sind 17 Tage, die ich im Spital dann in Summe verbringe. Und dann geht es in die Reha für 2 bis 3 Wochen, je nachdem.
Du sagst, es geht dir relativ gut. Sind es dann primär die Medikamente, die dich schwächen? Oder was hast du für ein Gefühl, woher kommt dieses leichte Unwohlsein, wenn ich das so sagen darf?
Ich glaube, ich untertreibe vielleicht ein bisschen, weil ich mich den Umständen entsprechend anpasse und auch entsprechend vorher schon angepasst habe, also bevor das Organ gekommen ist. Was auf jeden Fall ist, ist, dass die Muskulatur komplett weg ist. Also nach dem Eingriff, ich habe keine Chance gehabt, alleine aufzustehen. Also ich brauchte Hilfe beim Aufstehen und dergleichen. Und ich merke es halt auch jetzt noch, jeden Mal aufstehen, brauche ich Hilfe oder muss ich mir selber mich abstützen. Ich bin nicht so lang belastbar, ich kann vielleicht 3 Mal in den Gang gehen. Also dass einfach die Muskulatur einfach zumacht, wie man so schön sagt. Das ist schon noch so, das ist das Limitierende momentan. Und ich sage mal so, das bewegt sich hier alles in einem gewissen Rahmen, indem man sagt, wie es mir geht im Endeffekt. Für die Umstände, für das, was gewesen ist, bin ich sehr zufrieden. Aber es sind natürlich auch so, gewisse Dinge kriegt man erst im Nachhinein so ein bisschen mit. Und jetzt ist halt einfach gerade noch so mit den Medikamenten, dass die eingestellt werden. Man ist doch unter recht hohen Cortisondosen. Man hat auch recht hohe, stark immunschwächende Medikamente. Und das sorgt schon für eine gewisse innere Unruhe. Cortison ist ja auch bekannt dafür, Heißhunger und so weiter. Also es ist natürlich jetzt wirklich in einem gewissen Rahmen zu sehen, dieses mir geht's gut.
Und fühlt sich dein neues Herz in deinem Körper wohl?
Ja, sehr. Das kann ich ganz sicher so bestätigen, ohne lang drüber nachdenken zu müssen. Ich hatte lustigerweise ein spannendes Erlebnis im Rahmen von der ersten Kontrolle jetzt. Also gab schon einen Ultraschall, einen Herzultraschall, wo ich das wirklich sehen konnte. Das erste Mal das neue Herz arbeiten. Und das war so, für mich war das so, hey, du hast das erste Mal in deinem Leben ein gesundes Herz. Und das ist schon, wenn du plötzlich mit Ultraschall schaust und du erkennst auf einmal, hey, das ist ja alles normal groß, das ist ja jetzt nicht irgendwie vergrößert, die Klappen sind alle dicht, das arbeitet fleißig und nicht irgendwie, es eiert nicht, sagen wir mal so. Es ist, dieses Gefühl ist ja unbeschreiblich. Unbeschreiblich.
Was ist dann mit deinem sozusagen alten und in dem Sinne etwas leiernden Herzen passiert?
Es wird jetzt makaber, Kurt, aber ich wollte das unbedingt haben. Ich habe damals mal überlegt, was ich damit machen möchte. Und dann habe ich mich so ein bisschen schlau gemacht und dann hat der Chirurg gesagt, man kann das konservieren, manche verbrennen es, manche begraben es und so weiter. Und er hat gesagt, für mich ist das eigentlich keine Option. Das Herz hat jetzt 37 Jahre mit mir mitgemacht, das soll bei mir bleiben. Ich möchte es konservieren, also ich möchte es einlegen lassen. Aber einlegen ist halt nicht die ideale Lösung dafür. Und der Chirurg hat uns da auf eine Idee gebracht und es wird jetzt wirklich plastiniert gerade.
Also wie bei den Körperwelten, genau, die vielleicht einige auch kennen, dass man ganze Körper so sozusagen fixiert.
Es wird wirklich komplett fixiert, also plastiniert und dann bekomme ich es.
Und dann geht's wohin?
Bei mir zu Hause. Mhm. Ich weiß noch nicht wo, ich habe noch keinen Platz dafür. Es wird sicher nicht so ganz offensichtlich sein, weil ich möchte Besucher auch nicht gleich erschrecken oder so. Aber es gehört zu mir. Und ich finde einfach, warum sollte dieses Organ, das mich 37 Jahre so getragen hat, mehr oder weniger gut getragen hat oder zufriedenstellend. Ich meine, natürlich wäre es schön, wenn es bis zum Schluss gegangen wäre, aber es ist halt nicht anders gegangen. Und ich will das einfach aufbewahren und das gehört einfach zu mir.
Wie hast du jetzt die Nacht vor dem Eingriff in Erinnerung? Ich habe irgendwann um 2.30 Uhr ein SMS von dir gekriegt in der Nacht. Ich war noch im Flieger, kam zurück von einer Reise und du hast gesagt, jetzt geht's los. Mhm. Mit was für einem Gefühl?
Ach, unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Du kannst es nicht beschreiben. Diese Situation wirst du natürlich auch nicht vergessen. Ich bin mit meiner großen Tochter im Bett gelegen. Weil wir sind ausgezogen an dem Abend, wir sind ins andere Zimmer gegangen und plötzlich klingelt es um 2 Uhr morgens das Telefon und ich denke mir so, was ist jetzt los? Also vielleicht ruft die Arbeit an, kann ja sein. Also ich habe nicht gecheckt, dass es eventuell das Herz sein könnte. Und dann war ich halt wirklich so wie durch den Wind und dann habe ich abgehoben. Christian, wir haben ein neues Herz für dich. Das ist eine Kollegin. Italienische Kollegin, und dann gesagt, Christian, wir haben ein Herz für dich. Und ich so, also wirklich, ich habe wirklich immer so gestottert und habe nicht gewusst, ist das jetzt ein Scherz, träume ich noch, bin ich wach, bin ich nicht wach, was ist jetzt los? Dann habe ich gesagt, gib mir bitte mal 5 Minuten oder 10 Minuten, ich muss mich ganz kurz sammeln, ruf in 10 Minuten einfach nochmal an. Und dann habe ich schon aus dem Nachbarzimmer gehört, und ist da, also Christian, jetzt ist es soweit, oder wie? Dann habe ich gesagt, ja. Jetzt ist es soweit. Und dann ist einmal die Nervosität hochgekommen. Ich kann es kaum beschreiben, was da in dem Moment durch den Kopf geht und was. Ja, es war einfach ja, surreal.
Macht es Angst hauptsächlich, ob der Eingriff auch erfolgreich sein wird?
Ja, die Angst ist natürlich immer dabei. Die Angst ist natürlich immer dabei, wobei ich sagen muss, für mich selber. Du kannst ja eh nichts machen. Du musst dich jetzt fallen lassen. Du musst das abgeben. Du bist jetzt nicht Arzt, du bist jetzt Patient. Und so solltest du dich jetzt verhalten und nicht irgendwie reinmischen und einfach jetzt die anderen arbeiten lassen, ihr Ding machen lassen und darauf vertrauen, dass es gut kommt. Und mehr kriegst du nicht mit.
Wie schnell musste alles gehen? Es war gegen 3 Uhr am Morgen, seid ihr losgefahren. Nach Bern von Luzern, muss man sich da unbedingt beeilen oder kann man sich auch ein bisschen Zeit lassen?
Also wir haben uns eigentlich recht viel Zeit lassen können. Wir mussten ja noch, wir haben ja so vorab also einen Notfallplan erstellt. Wie machen wir es, wenn der Anruf in der Nacht kommt? Wer schaut im ersten Moment auf die Kinder? Wie organisieren wir uns da und so weiter? Und Carmens Patentante wohnt in der Nähe. Die haben wir versucht, um eine Stunde zu erreichen, weil sie das Telefon nicht abgenommen hat. Dann haben wir sie irgendwie über die Nachbarschaft geschafft, die Schwägerin, die gegenüber von ihr wohnt, hat sie dann geweckt für uns. Dann sind die ihr gekommen und danach haben wir uns eigentlich in Ruhe fertig gemacht, sobald die dann da waren und dann sind wir los. Also wir haben Zeit gehabt, wir waren um 6 und 7 hätten wir in Bern sein sollen. Das haben wir eigentlich geschafft und das war jetzt nicht so, dass es innerhalb von einer halben Stunde gehen muss.
Was passiert, wenn man ankommt im Spital mit einem?
Auch das ist wieder so ein surrealer Moment. Ich glaube, du gehst da einfach durch. Du merkst gar nicht so, Carmen kann das vielleicht sogar noch besser beurteilen, weil sie ist ja diejenige, die mich beobachtet hat. Für mich selber war, okay, jetzt bist du da, jetzt geht's los, reiß dich zusammen, machen wir's, gehen wir's an. Also relativ, du bist in dem Moment in einem Modus operandi. Du denkst nicht viel nach in dem Sinn, sondern sagst, das brauchen wir, okay, das haben wir beieinander. Es ist recht nüchtern in dem Moment. Aber da kann Carmen sicher noch besser berichten davon, weil sie einfach als Kontrapart dabei war und auch funktioniert hat. In dem Moment funktionierst du.
Ich möchte noch einen Moment bei dir bleiben. Kannst du dich an den ersten Moment erinnern, als du nach der Operation erwacht bist und festgestellt hast, ich bin im Spital und habe ein neues Herz?
Nein, ich kann mich an wenig bis gar nicht erinnern. Ich bin wirklich, es hat ein bisschen einen verlängerten Verlauf gegeben. Deshalb muss ich dann, das muss Carmen dann weiter erzählen, weil ich weiß davon nicht mehr viel. Man war nur froh, dass ich geredet habe und irgendwann Blödsinn geredet habe, beziehungsweise gewisse Dinge dann benennen konnte wieder. Aber so genau kann ich mich nicht erinnern. Also Intensivstationszeit weiß ich fast gar nichts, außer dass ich mega durstig war. Also ich habe so einen Durst gehabt, ich war so durstig und durfte nicht so viel trinken. Und ich meine, bitte gib's mir was zu trinken, bitte gib's mir was zu trinken. Ich weiß, ich bin lästig, aber bitte was zu trinken. Also der Durst war unerträglich fast. Und ja, alles andere ist dann mit der Zeit so peu à peu gekommen. Es ist schon, aber so viel kann ich mich nicht erinnern im ersten Moment, muss ich sagen.
Aber hat diese Erfahrung als Patient dein Verhalten als Arzt jetzt auch irgendwie verändert?
Immer schon. Aber das ist durch vorher schon gewesen. Ich bin seit 20 Jahren, ist das alles bekannt. Ich habe mich eigentlich immer als beide Seiten gesehen, sowohl als Patient als auch als Arzt. Und das macht es natürlich viel einfacher, aber auch schwerer manchmal. Aber ich finde einfach so, du kriegst einen anderen Zugang. Du weißt, was würde dem Patienten vielleicht ganz gut tun, was hilft in dem Moment und so weiter. Also es verändert auf jeden Fall, aber in erster Linie bist du in dem Moment Patient. Du darfst dich nicht zu viel einmischen. Also das ist so für mich das Credo immer gewesen. Ich bin eh schon manchmal zu weit aus dem Fenster, lehne ich mich manchmal und mische mich zu viel in die eigene Behandlung ein. Das mag man natürlich auch nicht so. Man kann das auf professionellem Diskurs, auf professioneller Ebene versuchen, aber nicht jetzt hergehen und sagen, hey, so machen wir es nicht und so machen wir es nicht. Also die Anästhesistin hat dann auch noch eine nette Geschichte erzählt. Sie ist dann extra eine Anästhesistin, die Narkoseärztin ist dann auch nochmal gekommen, ein paar Tage später, wie ich dann schon auf Normalstation war, und hat so ein bisschen erzählt, wie die Vorbereitung für die Operation war, an der ich mich jetzt nicht so erinnern konnte. Weil es einfach die ganzen Zugänge legen und so weiter. Und dann hat sie wohl gesagt, ich habe geredet. Zuerst einmal wollte ich bitte was zur Beruhigung. Und das habe ich wirklich gleich von Anfang an verlangt. Bitte schießt mich ab. Ich will nichts mitbekommen. Das waren so meine ersten Worte. Und das verändert natürlich ein bisschen und dementsprechend wird die Zunge lockerer und man plaudert sehr viel. Und offensichtlich habe ich sehr viel geplaudert. Ganz unverständlich. Ja. Die Anästhesistin wusste, dass ich sehr viel von meiner Familie gesprochen habe oder hauptsächlich von meiner Familie. Dann habe ich noch gesagt, wie schön und welch ein tolles Fach die Kardiologie ist. Und gesagt, ihnen so durch die Blume gesagt, ihr habt alle das falsche Fach gewählt. Ihr hättet jetzt alle in die Kardiologie gehen sollen, weil das einfach das schönste Fach von allen ist. Und das Nächste, was ein bisschen ein Fauxpas war, ich habe den Assistenzarzt aus der Kardiologie, der auch kurz dabei war, so ein bisschen nervös gemacht, ein bisschen rund gemacht. Weil ich etwas nicht verstanden habe, was er gemacht hat. Weil ich habe den Defi vorher drin gehabt. Und vor der Operation sollte man den ja ausschalten. Der ist ja rausgekommen. Das heißt, eigentlich braucht man den jetzt nicht testen mit Strom, wie viel Strom er braucht und so weiter und so fort, sondern eigentlich muss man ihn nur ausschalten. Und dann das weiß ich nämlich so ein bisschen noch. Und dann dauert das, dann macht der die Tests. Und dann habe ich gesagt zu ihm, du Esel, du sollst nicht testen, du sollst einfach ausschalten, dass der Chirurg nicht bei der Operation einen Stromschlag kriegt. Mehr brauchst du nicht machen. Und wenn du nicht weißt, wie es geht, dann holst du einen Oberarzt. Also ich habe noch nicht die Chance gehabt, mich bei ihm zu entschuldigen. Aber das sind diese Momente, wo sich die Logik bei mir da einfach trotz allem nicht nachvollziehbar, also diese Logik, die er hatte in dem Moment, war nicht nachvollziehbar. Weil es kommt ja alles raus. Für was denn? Was musst du jetzt noch gerade testen? Nein.
Aber eigentlich warst du schon im Halbschlaf, ja, oder? Oder im Ganzschlaf?
Ja. Das sind diese Phasen, diese blaue Traumphasen, wo man fast so wahrheitsserummäßig unterwegs ist. Mhm. Und meine drei Sachen, Arbeit, Familie und den Assistenzarzt rund machen. Aber es hat, glaube ich, jeder verstanden im Nachhinein.
Ja, den Herrn musst du noch treffen den und ihm treffen. Das erklären.
Also bei seinem Chef habe ich mich schon entschuldigt.
Das wird in seine Geschichte eingehen,
also
wahrscheinlich.
Ich hoffe. Mhm. Es wäre ja unsinnig gewesen. Also das hoffe ich, dass ihm das bleibt. Der soll etwas lernen auch davon.
Ja. Wir haben jetzt deine Sicht der Erfahrungen besprochen und ich würde gern jetzt noch mit Carmen, deiner Gemahlin, reden. Und zwar, sie hat ja noch eine ganz andere Sicht auf das, was alles geschehen ist, Carmen.
Oh ja.
Hattest du jetzt die letzten zwei Wochen immer wieder große Angst?
Ja, also ich würde sagen, so die ersten 4 Tage waren wirklich ein einziges Auf und Ab. Und das war ja wirklich auch traumatisierend für mich, das mitzuerleben. Obwohl man sich so gut darauf vorbereiten konnte. Ja.
Was heißt ein Auf und Ab? Was ist dann geschehen?
Christian hat es vorhin ein bisschen vorenthalten, aber es ging ja eigentlich schon los, wie der Anruf gekommen ist. Christian hat auf den Anruf damit reagiert, dass er angefangen hat, langsame Rhythmusstörungen zu entwickeln. Also Rhythmusstörungen, die er zwar gut toleriert hat, aber trotz allem Rhythmusstörungen. Und bei mir ist dann einfach schon mal die Panik richtig hochgefahren. Ich meine, ich hatte das von diesen Reanimationen ja schon gut im Kopf. Und dachte, um Gottes Himmels Willen, jetzt kam der Anruf. Bitte, 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 bleib stabil. Ich muss ihn irgendwie einigermaßen heil ins Krankenhaus kriegen, dass er überhaupt eine Chance hat, auch dieses Herz zu bekommen. Und da ging es dann sozusagen, diese Achterbahnfahrt schon los. Und für mich war es auch wirklich wahnsinnig stressig, die Leute zu alarmieren im Vorfeld. Das war wirklich wie verhext. Wir haben niemanden erreicht. Und dann funktioniert auch das Gehirn nicht so richtig gut. Also wir haben uns ja wirklich Mühe gegeben, aber es war dann wirklich nur die Panik, wie schaffen wir das, ihn ruhig zu bekommen, dass er keinen Unfug anstellt und nicht irgendwie noch reanimiert werden muss oder irgendwas anderes und dann ins Spital zu kommen. Das war schon mal so das Erste, und wo wir dann im Auto saßen und wir wussten, dass er dann ein Beruhigungsmittel eingeschmissen und vielleicht liegt es auch daran, dass er sich nicht mehr ganz so gut erinnern kann an diese Autobahnfahrt und an dieses Ankommen. Es hat ihm auf jeden Fall, glaube ich, nicht geschadet. Also wir sind auf jeden Fall hier einigermaßen ruhig angekommen und es war wirklich lustig. Wir haben unterwegs, er hat dann seine Playliste abgespielt und ich habe ihn auch gefragt, so Christian, wie geht's dir denn? Weil ich habe mich weder hysterisch noch panisch gefühlt, sondern ich war komplett leer. Also es war wie in so einem Tunnel und er hat ja genau das Gleiche dann auch gefühlt gehabt. Und dann so, wenn wir sozusagen zu meinen Spitzen des Super-GAUs oder der schönen Momente gehen wollen, war, glaube ich, so das nächste wirklich einschneidende Erlebnis für mich. Wir haben ja relativ lang dann gewartet mit dieser Vorbereitung. Das waren dann fast 4 Stunden, bis es dann zum Abruf kam. Und ich durfte ihn dann mit dem Krankenbett mit zur Vorbereitung fahren, was wirklich sehr schön war, also bis zum Ende. Und dann ging das aber so hoppla hopp, also ich habe das Bett geschoben und dann ist er auf einmal durch diese Türe geschoben worden und es war klar, ich darf nicht mit. Und wir hatten ja schon in der letzten Folge auch schon mal drüber gesprochen gehabt, dass wir uns viel Gedanken darüber gemacht haben, wie verabschiedet man sich für sowas, wie sieht man sich wieder. Und dann geht die Türe zu und ich realisiere, wir haben uns nicht verabschiedet. Und dann ist in dem Moment wirklich für mich wirklich eine Welt zusammengebrochen. Ich habe ihm nicht mal, abgesehen davon, was hätte ich ihm Sinnvolles sagen können, aber ich habe mich nicht von ihm verabschiedet. Und Christian hat es vorhin erzählt, dass die Narkoseärztin dann ja berichtet hat darüber, dass er viel über die Familie gesprochen hat. Das hat die Narkoseärztin mir dann 2 Tage später erzählt. Und jetzt zurückblickend war das so ein schönes Gefühl zu wissen, obwohl ich mich nicht verabschiedet habe von ihm, er war gedanklich bei uns und ich glaube, er war sich dann schon sicher, dass wir liebevoll an ihn denken.
Wie lange hat dann die Operation gedauert?
Das habe ich erst gar nicht rausgekriegt. Als Angehörige wirst du ja da wirklich im Nebel stehen gelassen. Ich wusste, 11 Uhr ist er reingeschoben worden. Ich hatte die Information, dass sie wahrscheinlich auf Mittag planen, mit der Operation zu starten. Ich habe dann gar nichts gehört. Und ich habe dann um 18 Uhr habe ich mich dann erdreistet, einem Bekannten, dem Tobias Reichlin, zu schreiben und ihn zu fragen über Tobias. Ja, ich möchte nicht stören, aber hast du zufälligerweise was gehört? Ist das Herz überhaupt im Haus? Ist es angekommen? Konnte man mit der Operation starten? Also stimmt die Qualität davon? Hast du irgendwas gehört? Ist es losgegangen? Und der konnte dann im System nachschauen und hat gesagt, um 13.20 Uhr wäre der Hautschnitt gewesen und es wäre mal so ein Zeitblocker drin von 8 bis 9 Stunden. Und dann war ich schon mal total erleichtert, weil ich dann schon mal so ein grobes Gefühl davon hatte und ich wusste, hey, es scheint losgegangen zu sein und ja, ist was am Laufen, ja.
Wann kam dann die Nachricht, dass jetzt das neue Herz im anderen Körper zu schlagen begonnen hat?
Also der Chirurg hat mich so ungefähr 19 Uhr, 19.30 Uhr hat er mich angerufen mit der Nachricht, dass er sozusagen von der Herz-Lungen-Maschine weg sei, dass das Herz eigenständig schlägt, also die Operation geglückt sei und dass sie jetzt noch versuchen, die Blutungen zu stillen und ihn dann wieder zumachen würden. Und dann ungefähr um 20 Uhr rechnen sie damit, dass er auf die Intensivstation verlegt werden darf. Mhm. Genau.
Es gab dann ein Problem mit Blutungen ein bisschen später.
Ja, genau. Also ich durfte dann um 20 Uhr war ich dann wieder im Spital. Sie haben ihn dann eine Stunde lang, man braucht eine Stunde lang, um so einen Patienten auf der Intensivstation einzurichten. Also so viele Geräte und Monitore waren da dran. Und ich habe ihn dann um 21 Uhr noch geschwind sehen dürfen und war dann wirklich auch, also ich hatte großen Respekt vor der Situation. Christian hatte mich gut vorbereitet darauf und hatte gemeint, dass es natürlich so ein Patient intubiert zu sehen nicht unbedingt der schönste Anblick ist. Und ich hatte mich da so seelisch und moralisch auch irgendwie auf so Reanimationsbilder vorgestellt, die auch sehr unschön waren. Und ich muss sagen, für mich war es ehrlich gesagt echt ein schöner Anblick, weil er ein bisschen besser aussah, wie das, was ich mir so ausgemalt habe, wie er denn aussehen könnte. Ich meine, klar, der war mehr tot als lebendig und irgendwie ist es auch gruselig, wenn man dann so ein Beatmungsgerät sieht und dann irgendwie sieht, wie der ganze Körper dann so zittert und wackelt. Aber ich fand, er sah nicht so schlimm aus wie das, was ich befürchtet habe. Ich habe ihn dann natürlich schnell wieder in Ruhe gelassen und habe das Personal und die Pflege arbeiten lassen. Da wollte ich auf keinen Fall stören und bin dann ins Hotel gegangen. Habe dann noch ein Gläschen Rotwein getrunken, weil ich mit den Nerven am Ende war. Und habe gesagt so, Halleluja, alles gut gegangen. Jetzt kommt alles gut, er ist stabil. Jetzt geht es sozusagen bergauf und ich muss gerade eingeschlafen gewesen sein. Und dann kommt der Anruf vom Chirurgen, der gesagt hat, sie wollen mich informieren, sie müssen ihn jetzt notfallmäßig auf der Intensivstation, also sie haben nicht mal mehr die Zeit, in den OP zu fahren, zu extrahieren. Und das Lustige ist, gell, ich kann von Christian, wenn Christian eine Extraktion macht, dann weiß ich immer, irgendwelche Geräte sind rausgekommen. Wie gesagt, ich bin ja keine Medizinerin und ich bin gerade erst aufgewacht gewesen und dann habe ich ihn also Moment, was muss, was soll rauskommen? Und weil ich dann ganz kurz gedacht habe, um Gottes Willen, Sie werden doch nicht das Herz rausnehmen. Und dann hat er mich beruhigen können. Also er hat gesagt, es ist eine Blutung und die muss jetzt notfallmäßig wirklich schnell versorgt werden. Und da habe ich dann schon verstanden, dass das, ich glaube, ich keine so ganz gute Situation gerade ist für ihn. Und
wie war dann für dich jetzt, Carmen, die sozusagen Rückkehr in diese hiesige Welt und nicht in aus dem Schlafmodus, den Christian ein paar Tage erlebt hat?
Ja, also ich glaube, ich habe ganz gut funktioniert so in der ersten Zeit und war immer bei ihm. Und ich bin auch immer ins Handeln gekommen. Und dieses ins Handeln kommen, das hat mir sehr, sehr gut getan. Ich muss sagen, seit es Christian jetzt so gut geht, wie es ihm jetzt geht, ist eigentlich die Situation für mich eher schwieriger, weil dieses Aushalten, dass man gar nicht so direkt ins Handeln, ins Tun, in irgendwas beschaffen, ins Machen kann, sondern einfach nur diese Situation jetzt so annehmen muss, das fällt mir deutlich schwerer. Und da zu akzeptieren, dass es schon reicht, einfach nur da zu sein, präsent zu sein und dass es auch vollkommen in Ordnung ist, nichts machen zu müssen, fällt mir schwer, aber ich versuche, mich da in Geduld zu üben, ja.
Bist du glücklich?
Unglaublich, unglaublich, weil ich habe eine Live-Kostprobe davon bekommen, also für mich eigentlich fast mit das Traumatisierende war. Er hat schon gesagt, so einen verzögerten Aufwachprozess gehabt und sie haben sich große Sorgen gemacht, weil er nicht so aufgewacht ist, wie er ist, dass er einen schweren Schlaganfall haben könnte. Und ich habe dann so ein paar Extubationsprozesse, Vorgänge mitbeobachtet und das war wirklich ganz, ganz schlimm, weil ich eine Kostprobe davon bekommen habe, zu sehen, wie es sein könnte, wenn mein Mann schwerst behindert wäre. Und also auch wirklich so, dass er gar nicht reagiert hat. Und dann habe ich mich natürlich auch mit solchen Fragen auseinandergesetzt, ab wann wäre denn für ihn überhaupt so ein Leben lebenswert? Wenn man sich gar nicht mehr äußern kann und gar nicht seinen Willen kundtun kann, wie lebenswert ist ein Leben? Und als wir dann zum Glück nach viel Bangen und nach einem guten CT-Befund dann mitgekriegt haben, dass kein schwerer Schlaganfall, sondern nur ein Delir war und er dann zum ersten Mal Ja und Nein sagen konnte und klar war, man kann mit ihm kommunizieren, er versteht Sprache und er kann Ja und Nein sagen und kann auf Händedruck reagieren. Da war für mich dann schon mal dieser Punkt erreicht, wo ich wusste, ab jetzt wäre ein einigermaßen lebenswürdiges Leben mit ihm machbar und ich hätte die Chance, selbst wenn ich ihn in diesem Zustand zurückkriegen würde, ihm einigermaßen gerecht zu werden, weil ich seinen Willen respektieren könnte. Und ich glaube, weil diese Kurve da wirklich so tief, tief war, ist das jetzt ein Geschenk, ihn wiederzukriegen. Er ist wieder er. Er macht wieder seine schlechten Witze, seine flachen Witze.
Ich mache keine schlechten Witze.
Es ist wunderschön. Ich glaube, das zeigt dann auch wirklich, da ist dann das Herz die ganze Zeit richtig ins Hintertreffen geraten, weil wir uns nur noch Gedanken gemacht haben um den Kopf. Und deswegen ist es für mich das Allerschönste, ihn wieder als ihn zu sehen. Ja.
Ich denke, wir haben jetzt so einen Eindruck, was das für eine Achterbahnfahrt ist bei einer so komplexen auch Situation, wo es um Leben und Tod geht. Ich freue mich dann jetzt im Anschluss mit Professor Matthias Jeppe noch diskutieren zu können. Er ist der Chirurg, der die ganze Operation geleitet und gemacht hat und ich denke mir, von ihm können wir auch noch einige Informationen erhalten.
Da war nämlich keiner dabei.